Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen bei Game Talk FM. Schön hast du eingeschaltet. Das ist der 27. Game Talk. Ja, worum kann es heute schon gehen? Das Internet ist voll mit gerade mal zwei Themen. Das eine ist die EM, die interessiert uns heute nicht, zumindest nicht hier im Cast. Und das andere war die E3, die Electronic Entertainment Expo 2016, die in den letzten Tagen gerade in Los Angeles über die Bühne ging, beziehungsweise immer noch über die Bühne geht. Es gibt ja da immer noch so After-Show-Präsentationen und noch ein bisschen Gameplay und da noch ein bisschen Entwickler-Interview und so weiter. Genau die Messe werden wir uns in alter Tradition natürlich wieder vornehmen. Das Wir ist in diesem Fall ein Duett, bestehend aus dem Butch. Hallo Butch.
Hallo Jay.
Und meiner Wenigkeit. Wie wollen wir vorgehen? Typisch Game Talk wird das hier total ehrlich und subjektiv. Wir werden also sagen, was wir vom Gesehenen halten, und zwar absolut ungeschönt. Natürlich werden wir auch nicht über alle Ankündigungen sprechen. Dazu kannst du am besten die Präsentationen selber schauen. Die sind verlinkt in den Shownotes. gametalk.fm/E3 2016. Oder auch schon direkt, wenn deine App denn schlau genug ist, bei dir im Podcatcher. Wir werden also nur über die Spiele sprechen, die uns persönlich interessieren. Den Rest, den lassen wir ganz frech einfach weg. Vorgehen werden wir chronologisch, damit die Orientierung etwas einfacher bleibt. Das heißt, wir werden beginnen mit der EA Play, dann kommt Bethesda, dann Microsoft, dann die PC Gaming Show, dann Ubisoft, dann Sony und zu guter Letzt noch Nintendo. Ich erinnere dich, es gibt hier wie immer Kapitelmarken im Podcast. Du kannst also ganz bequem auch einfach zu einzelnen Segmenten springen. Wenn dich also beispielsweise Microsoft überhaupt nicht interessiert, warum auch immer, kannst du es einfach skippen. So viel dazu, dann würde ich vorschlagen, legen wir gleich los. Wie gesagt, wir starten mit der EA Play. Ganz streng genommen war die ja gar nicht Teil der E3, sondern eine eigene Präsentation. Einfach genau zum gleichen Zeitpunkt. Also für uns Spieler gar nicht erkennbar, dass die nicht zur E3 gehört hat. However, wir sprechen trotzdem drüber. Beginnen möchte ich mit FIFA 17. Und wer hätte das gedacht, dass wir hier genau über FIFA 17 sprechen, wenn wir nur über die interessanten Titel sprechen? Man könnte denken, die EA-Sportspiele wären die ersten, die wir weglassen. Dachte ich eigentlich anfangs auch, aber dann wurde eine Neuerung angekündigt, die doch unser Interesse geweckt hat. Und zwar eine Art Story-Mode und diesmal so richtig Story-Mode. Wir können hier einen Spieler begleiten und diesmal so richtig mit Leben drumherum. Der heißt Alex Hunter, wurde ganz, ganz stark schauspielerisch inszeniert auf der Bühne bei der EA Play. Ja, Butch, wie hast du dieses Feature denn aufgenommen? Hast du sowas erwartet?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja überhaupt nicht der passionierte FIFA-Spieler. Trotzdem hat mich die Ankündigung interessiert, da eben vielleicht gerade, weil ich sonst die FIFA-Spiele oft auslasse, weil ich das Gefühl habe, ja, warum soll ich ein Spiel kaufen, welches letztes Jahr fast das gleiche war? Ja, so etwas wie ein Story-Mode, das war immer so etwas, das hat man so sich als einen Spaß erzählt, als mögliche Neuerung. Und ja, jetzt kommt sowas. Vielleicht wird es völlig blöde oder vielleicht wird es sogar irgendwie noch gut. Ich stelle mir da vor, man könnte ja so weit gehen und sogar irgendwelche Prostituierten-Skandale einbauen mit den Spielern, wenn man nicht gescheit irgendwie Punkte in das Sozialverhalten oder so etwas verteilt. Ja, grundsätzlich könnte das Ganze ganz lustig werden, aber ja, vielleicht ist da EA auch die Hand gebunden, da irgendwie das Ganze auch ein bisschen interessant zu gestalten, abgesehen von dem so Klischee-Story-Mode, den man sich vorstellen könnte. Was auch angekündigt wurde, ist, dass das Ganze auf der Frostbite Engine laufen sollte. Also so optisch sollte das mehr oder weniger anständig aussehen. Ich finde, das sieht, das hört sich cool an. Ich frage mich, ob man zwangsläufig diesen Alex Hunter spielt oder sich auch einen eigenen Charakter machen kann.
Kann man nicht. So wie ich das verstanden habe, spielt man diesen Alex Hunter.
Ja, dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen durchgescriptet. Lassen wir uns mal überraschen. Ist mal was Neues. Und wenn die bei FIFA was Neues macht, dann muss man das schon mal sagen. Das ist ja nicht immer der Fall.
Und am Ende spielen ja sowieso alle nur Ultimate Team und irgendwie sonst Karriere mit ihrem Team. Aber schön, wagen Sie doch mal etwas Neues. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt. Ich spiele ja die meisten FIFA-Titel. Mal gucken, ob das dann wirklich so eine große Innovation ist. Aber schon mal Daumen hoch für die Idee. Dann haben Sie ein Spiel angekündigt. Butch, du magst die Vorgänger, zumindest teilweise. Ich habe das ja immer ganz gekonnt ignoriert, obwohl ich wusste, die Spiele sollen gut sein. Ich spreche von Mass Effect Andromeda. Ich bin überhaupt kein Mass Effect Experte. Entsprechend muss ich hier an dich übergeben. Wie hat dir das gefallen? So viel wissen wir ja auch da noch nicht.
Ja, viele haben ja gedacht, mit Mass Effect 3 sei die Serie gestorben. Das war ja auch teilweise sehr schlecht angekommen. Bei der Serie gibt es schon viel Potenzial. Vielleicht haben sie auch aus ihren Fehlern gelernt. Vielleicht dadurch, dass das Ganze jetzt mit Andromeda auch in einer anderen Galaxie spielt, gibt es Potenzial, auch vergangene Fehler oder neue Möglichkeiten und Chancen zu nutzen. Die Serie Mass Effect ist vom Prinzip her schon cool und ich hoffe, dass sie vielleicht mehr in die Richtung gehen, wo eigentlich Mass Effect 1 noch war. Also ein bisschen weniger, dass es ein Action-Shooter ist, sondern eben ein wirkliches Rollenspiel im Universum. Viel hat man ja auch nicht gesehen, also kann man das auch noch nicht so erahnen.
Das Gameplay hat natürlich wieder mal gut inszeniert ausgesehen. Ich werde natürlich versuchen, entsprechendes Gameplay-Material, Trailer und so weiter zu verlinken zu den Spielen, die wir besprochen haben. Genauso wie ich natürlich die ganzen Pressekonferenzen als Ganzes auch verlinke, wer die denn aus Gründen nachsehen möchte. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/E3 2016. Die ganzen Links sonst auch schon bei dir direkt in den Shownotes in deiner App. Damit nun weiter zum letzten Spiel auf unserer E3 EA Play Liste. Ja, nur 3 Spiele. Ihr seht, wir sind hier rigoros und lassen alles weg, das wir irgendwie schon kannten oder nicht so ganz speziell prickelnd finden. Wir kommen jetzt aber zum Elefanten im Raum, wenn man von EA spricht. Battlefield 1, ja, war schon vorher announced, jetzt hat man aber mehr gesehen, vor allen Dingen dann auch mehr Gameplay so im Verlauf dieser Tage. Butch, wir haben ja Battlefield 3 gespielt und dann auch noch ein bisschen Battlefield 4. Was hältst du davon, jetzt das Setting zurückzuverlegen in den Ersten Weltkrieg?
Ich finde das eigentlich sehr cool. Ich habe eigentlich die retro-historischen Shooter immer ein bisschen vermisst. Ich bin nicht so der Fan von diesen amerikanischen, terroristischen oder russischen Matchups, also irgendwo mit unklaren Setting, wo einfach diese, ja, vielleicht ein bisschen weniger so das Feeling entsteht. Man spielt da sowas Realistisches. Was ich schade finde, soweit das bisher bekannt ist, gibt es wohl keine Kampagne. Und gerade bei diesem historischen Material hätte ich das doch interessant gefunden. Natürlich kann man da vermuten, dass sie sich vielleicht gerade bei so etwas Historischem sich nicht die Hände verbrennen möchten. Der Erste Weltkrieg ist doch noch irgendwo in den Köpfen der Menschen vorhanden. Und wenn man das schlecht inszeniert und da nicht vorsichtig vorgeht, dann kann da eine mögliche Kampagne doch ganz schlecht rüberkommen.
Meine Befürchtung, die ich noch so ein bisschen hege, ist, dass Battlefield 1, wie es genannt wird, quasi ein Battlefield 4 wird, einfach in einem neuen altmodischen Skin. Also altmodisch nicht im Sinne von Optik, die ist natürlich wie gewohnt sehr, sehr nice. Nein, ich spreche hier von den Waffen und Fahrzeugen. Die sehen nämlich alle ganz schön oldschool aus. Wenn ich jetzt aber das Gameplay angeschaut habe, habe ich festgestellt, die spielen sich aber nicht oldschool. Deine Pistole, die ist genauso gut wie eine moderne. Dein Gewehr ist genauso gut wie ein modernes aus Battlefield 4. Deine Sniperwaffe ist genauso gut und schnell wie eine aus Battlefield 4. Und da dachte ich, irgendwie nimmt das doch so ein bisschen Authentizität raus. Das Gameplay müsste doch da zwangsläufig langsamer, vielleicht sogar in Ermangelung eines besseren Wortes, ein bisschen anstrengender sein. Weil wer diese ganze alte Technik mal angeschaut hat, ja, so rund läuft das da nicht. Entsprechend hätte ich mich gefreut, wenn sie das ein bisschen berücksichtigt hätten.
Ja, auch im Ersten Weltkrieg hat man ja dann eher die Grabenkriege geführt. Und das ist dann bei dieser Demo war das natürlich auch nicht der Fall. Man kann ja die Spieler da nicht zwingen, über Monate irgendwie in einem Online-Match auszuhauen.
Eine Map besteht nur aus zwei Graben und man kann nur Zeug rüberwerfen und sonst nichts.
Und man, und ab und man zu stirbt mal ein normalerweise Gas. Bei einem Gasattack. Aber ich glaube an sich, ein bisschen haben sie das implementiert, was du meinst. Also bei einigen Gewehren oder zumindest bei einem Gewehr habe ich das gesehen, da steckt das Magazin oben drin und man kann dann eigentlich nicht mehr anvisieren, weil das Magazin die Sicht versperrt.
Ah doch, immerhin, ja, okay.
Es gibt da schon ein bisschen, ja, ein bisschen ein paar lustige, ulkige Sachen. Auch die Flugzeuge sind wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Man hat natürlich auch noch den Zeppelin, der da ganz prominent irgendwann dann auf die Map gelauncht wird und ein einfaches Ziel darstellt, aber auch irgendwie noch interessant, wenn der da niederstürzt und sich irgendwie in der Map wirklich niederlässt als ein Skelett und dabei Gebäude mitreißt. Ich glaube, schlecht ist das Ganze nicht gemacht.
Nee, also technisch sicher astrein. Wenn es denn nicht bugfrei wird, das ist ja so ein bisschen die Sorge bei DICE, aber optisch, da habe ich gar keine Angst.
Also ich will es mir nicht auf den Release holen, aber wenn das irgendwann dann mal bugfrei ist, dann spiele ich das doch wahrscheinlich gerne.
Okay, interessant. Ja, vielleicht mache ich dann auch mit. Wir wissen, gerade bei Battlefield, das Ganze macht halt einfach viel mehr Spaß, wenn man so mindestens einen Vierer-Squad hat. Noch besser wären dann zwei oder vier Squads. Damit möchte ich jetzt weitermachen mit dem zweiten in der Runde, eigentlich der ersten offiziellen E3-Pressekonferenz. Und zwar durfte da Bethesda loslegen. Fallout 4 stand da am Anfang im Zentrum. Das Spiel ist jedoch schon draußen, da wollen wir nicht so viel drüber reden. Sie haben dann aber noch die Expansion angekündigt, Far Harbor. Das ist auch so mittelinteressant. Meines Wissens war die News auch schon vorher draußen. Was du, Butch, aber spannender fandest, war dann die Ankündigung, dass sie VR, also Virtual Reality, unterstützen möchten mit der HTC Vive-Brille.
Ich muss sagen, aber langsam habe ich so diese VR-Geschichte doch auf den Plan. Ich finde es interessant, dass da mit Fallout 4 eigentlich erstmal so eine Nachkompatibilität hergestellt wird. Auch interessant, dass sie sich auf die HTC Vive stützen. Vielleicht sehen wir so mehr oder weniger im nächsten oder übernächsten Jahr, welche VR-Brille dann wirklich das marktführende Modell wird oder ob die irgendwie auch parallel existieren können. Das ist so eine Frage. Ich finde, Fallout bietet sich sicher sehr gut an als so ein Spiel, wo man da wirklich völlig immersed spielen möchte.
Und einen Porno-PC braucht, um ein Spiel wie Fallout 4 dann in zweimal Full HD, zweimal 60 Hertz auf die Brille zu bringen.
Ja, das wird sicher nicht leicht. Die ganze VR-Geschichte ist momentan sowieso nicht günstig, schon nur die Brillen alleine. Das ist dann noch momentan etwas für eher die gut betuchten Gamer unter uns. Ja.
Also ohne zu weit abdriften zu wollen, aber vielleicht ganz kurz einen Schritt hoch auf die Meta-Ebene. VR war ja doch schon ganz präsent, vor allen Dingen dann bei Sony, um so ein bisschen vorzugreifen. Ja, müssen sie auch pushen, sie können ja nicht was Neues entwickeln und dann das vollkommen ignorieren. Ich habe das noch nicht so auf dem Schirm, ich möchte dann mal abwarten, wenn das denn da ist, wie funktioniert's. Wer setzt sich dann durch? Vor allen Dingen auf dem PC. Da haben wir ja mittlerweile etwa 4 Player, die jeweils mit einer eigenen Brille um die Gunst der Spieler werben. Man merkt definitiv, wie VR kommt, aber wie gut es wird, wird dann erst die Erfahrung zeigen. Ich denke, früher oder später gibt es dann da auch einen eigenen Podcast zu. Damit möchte ich jetzt noch schnell Quake Champions erwähnen, und zwar eigentlich nicht unbedingt so sehr wegen dem Spiel selber. Mir ist da einfach aufgefallen, es gibt da gerade mal eine Art Renaissance der 90er oder 0er Jahre Arena-Shooter. Wir haben jetzt hier dieses Quake Champions, dann das Lawbreakers von Cliffy B., dann Doom, dann Toxic, dann Reflex, dann ein neues Unreal Tournament. Also all diese alten Fragger-Arena-Shooter, die kommen jetzt wieder. Mir sind die ja persönlich ein bisschen zu schnell, aber irgendwie reizt es mich doch dann mal eins anzuspielen. Ich glaube, ich habe im Early Access auch schon welche gekauft auf Steam. Da irgendwie dieses Toxic und das Reflex. Vielleicht spiele ich die dann mal. Ich mag ja irgendwie so Shooter, die einfach nur Arena-Shooter sein wollen. Entsprechend bin ich auch auf Quake Champions gespannt, weil am Ende spielt man ja nur eines von all denen. Vielleicht wird ja das Beste. So viel haben wir noch nicht gesehen. Aber ich bin und bleibe gespannt. Prey, eine weitere Ankündigung von Bethesda da an der E3. Ich muss ja zugeben, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Das hier wäre ja eigentlich Prey 2, heißt aber einfach auch wieder nur Prey. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was genau ich davon erwarten soll. Es wird irgendein Sci-Fi angehauchter Shooter. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber der Trailer war so interessant, ich werde den natürlich verlinken, dass ich mich doch irgendwie auf das Spiel freue oder sicher mal dranbleiben werde, was denn damit noch passiert. Butch, wie geht's dir da?
Ja, der Trailer hat nicht schlecht ausgesehen. Ich weiß auch nicht, was man da erwarten sollte. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Vibe gespürt durch diese Ego-Perspektive im Trailer. Das könnte vielleicht auch noch eine VR-Unterstützung bekommen. Da so ein bisschen das Psychedelische, irgendwelche komische, wahrscheinlich Wahnvorstellungen, könnte ja sich sehr gut kombinieren lassen mit einem VR-Game. Aber wirklich viel Information ist da ja noch nicht durchgegeben worden.
Bevor wir jetzt hier zu fest spekulieren über Dinge, die sowieso niemand weiß, schlage ich vor, eine Präsentation weiterzugehen. Damit wären wir jetzt bei Microsoft. Die hat begonnen mit der Vorstellung einer Konsole, die am Abend zuvor schon geleakt wurde. Aber man hat da doch schon arg gemunkelt, schon Wochen davor. Und zwar die Xbox One S. Es wird eine Slim-Version der Xbox One, so wie das eigentlich wenig überraschend ist oder wird. Das gab es ja bei den letzten Konsolengenerationen immer mal wieder. Das hat dann eigentlich auch niemanden mehr überrascht. Wird kleiner, wird schicker, der Controller wird ein bisschen überarbeitet. Das Netzteil wandert ins Gehäuse, finde ich irgendwie auch ganz schick. Und kleiner Fact noch am Rande, es kann HDR, das ist ja jetzt im Fernsehbusiness auch am Kommen. Es soll 4K-Videos können, Blu-ray oder halt dann irgendwie gestreamt und so weiter. Was ich auch noch spannend fand, die Xbox One S hat keinen Kinect-Anschluss mehr. Den muss man sich da per Adapter dazu kaufen. Also da meines Wissens nach ein klares Zeichen. Kinect ist definitiv tot. Butch, findest du diese Xbox One S attraktiv? Wäre das was für dich?
Ja, also die Diskussion fällt eigentlich schon mit der anderen Ankündigung, der Xbox ja. Scorpio. Da haben wir einen Trailer dazu gesehen, wo ganz viele Entwickler schwärmen, wie toll das ist, wenn man ein bisschen mehr Teraflops hat.
Für eine Konsole, die es noch gar nicht wirklich gibt, die wahrscheinlich heute nur als PC existiert.
Ja, wir haben ja bereits im Vorhinein zum Podcast entschieden, das wird wahrscheinlich Material liefern für einen neuen Podcast. Es steht ja auch schon in den Sternen, dass sowas Ähnliches auch bei PlayStation kommt. Ähnliches ist auch zu erwarten, ja, nicht eigentlich das Gleiche. Nintendo hat ja mit der Nintendo NX auch schon den Nachfolger für die Wii U in den Startlöchern, ist eigentlich ein gewöhnlicher Nachfolger, aber auch ein bisschen ungewohnt früh. Es lohnt sich sicher, wenn man jetzt schnell mal die eigene Xbox verkauft. Zumindest wenn man schon ansieht, was es so zu spielen gibt demnächst. Um so einen Übergang zu machen zum nächsten Spiel. Ich habe ja vor einem Jahr den Trailer von Sea of Thieves, das neue Rare-Spiel, hat mich da doch sehr geflasht. Ich habe mir sehr große Hoffnungen gemacht. Der Trailer war damals auch ein bisschen vage. Ich habe mir da vorgestellt, das könnte so ein richtiges Rare-Action-Adventure werden. Und ja, von dem haben wir heute an der Pressekonferenz ein bisschen mehr gesehen. Aber es scheint doch in eine andere Richtung zu gehen. Das Sea of Thieves ist doch wahrscheinlich so etwas ein bisschen wie eine Art Koop-Multiplayer oder sogar eine Art Deathmatch mit Schiffen und Besatzung.
Ist lustig, du hast das angesehen und dir dann gedacht, nee, ich wollte lieber so einen klassischen Plattformer von Rare. Ich bin sicher, damit bist du nicht ganz alleine. Ich muss jedoch sagen, ich habe mir das natürlich auch angesehen und mir gefällt die Idee irgendwie. Also ich habe komplett vergessen, dass da Rare dahinter steht, ist mir eigentlich auch egal, weil das Rare, das wir noch im Kopf haben, das gibt's heute sowieso nicht. Das ist bei Playtonic und wo auch immer die Leute jetzt verstreut sind. Aber ich fand das irgendwie interessant. Ich weiß gar noch nicht, wie ich das genremäßig einordnen soll. Wir sind da bei Koop, Multiplayer, irgendwie sei ein Pirat und mach lustige Dinge Spiel. Und dann kommen dann aber auch irgendwie andere Leute, also auch echte Spieler. Und dann kannst du die bekämpfen. Also sind wir da irgendwie im MMO-ähnlichen Bereich oder ist das instanziert oder ich weiß nicht, wie es läuft. Aber einfach mal mit 4 Freunden zusammen an die Konsole sitzen, eine Piratencrew spielen und irgendwie lustiges Piratenzeug machen in einer fröhlichen Welt, das weckt doch irgendwie so ein bisschen dieses One-Piece-Feeling in mir. Und deshalb muss ich doch ehrlich sagen, das reizt mich so auf einer gewissen Stufe. Also ich bin demgegenüber doch so mit einer bisschen Spannung eingestellt. Also ich freue mich drauf.
Gut, also schreiben wir den Titel mal nicht ab. Wenn der wirklich auch funktioniert und das Multiplayer-Spiel auch Spaß macht, dann ist das vielleicht was ganz Neues. Was haben Sie sonst noch bei Microsoft gehört?
Also was wir wieder gesehen haben, das wurde vor einem Jahr mal angekündigt, das wäre jetzt Scalebound, da das Spiel mit dem Hipster und dem Drachen, finde ich optisch sehr reizvoll, was man denn davon halten will, dass man sich da die Kopfhörer aufsetzen kann und dann kommt die coole, hippe Musik und dann kann man kämpfen. Naja, aber optisch so mit einem Drachen zusammen und dann auch Koop-Elemente hat sich ja stark gewirkt. Ob dann die Story und das Setting wirklich was hergibt, ich weiß es nicht, aber den Kampf, den man da gesehen hat, also irgendwie 3 Monster mit jeweils 3 Spielern gegen so ein großes Bossmonster, fand ich persönlich mindestens mal interessant. Und wie sich's dann entwickeln wird, wissen wir natürlich noch nicht, aber ich hab's bei mir auf dem Radar.
Was Microsoft versprochen hat, ist mehr Crossplay.
Ja.
Und das unter dem Stichwort Play Anywhere.
Das fand ich auch sehr interessant, weil dann wurde noch Halo Wars 2 gezeigt und ich dachte, ja, hübsch, ich habe den einer natürlich mal gespielt und ja, okay, schade, gibt's nicht für den PC. Und jetzt, weil das ja mit Play Anywhere auf der Xbox kommt und auf dem Windows 10 PC, kann man das also RTS-typisch auf dem PC spielen mit Maus und Tastatur. Und das macht dann Halo Wars und vielleicht auch andere Spiele für mich plötzlich interessant. Und einerseits natürlich löblich, dass wenn ich mir das Spiel am einen Ort kaufe, dass ich es am anderen auch spielen kann. Auf der anderen Seite hat das dann aber bei mir die Frage geweckt, sagen wir mal, ich kann dann jedes Xbox-exklusive Spiel via Play Anywhere auf beiden Plattformen spielen. Und meistens interessieren mich ja eigentlich auf der Xbox die Exklusivtitel, weil für Multiplattform gibt's PC sowieso oder PlayStation 4. Zumindest im Moment ist das so bei der Hardwareleistung. Warum, bitteschön, brauche ich denn eigentlich noch eine Xbox One? Das war das so die Frage, die so in mir emporkroch. Butch, wie siehst du das?
Ja, die Frage verstärkt sich nur, wenn man sich überlegt, das Play Anywhere, das wurde jetzt nicht so genau verdeutlicht, aber ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich nur für Xbox respektive Microsoft Spiele gedacht. Weil ja, man kann ja nicht von den anderen Entwicklern verlangen, dass die automatisch eine Cross-Plattform oder eine quasi zwei Lizenzen mitverkaufen.
Ja, ich habe es auch so verstanden, dass es dann halt eben primär mal die Exklusivtitel trifft oder die Microsoft-internen Titel, ja, die sind ja dann sowieso exklusiv.
Und das ist dann problematisch, weil das ja die Spiele sind, welche jetzt auch einen Spieler wie mich zur Plattform hinziehen.
Jetzt ist halt die Frage, muss das Microsoft interessieren, ob du das Spiel für Xbox One kaufst oder für Windows 10? Ich meine, am Ende bist du ja sowieso bei ihnen. Also Microsoft selber könnte das, jetzt ein bisschen provokant formuliert, ja eigentlich egal sein, ob du bei ihnen auf der Xbox sitzt oder ob du bei ihnen auf dem PC sitzt.
Das stimmt. Es ist auch so, dass vielleicht jetzt solche Spieler wie wir beide, wir gehören doch eher zur Minderheit. Also Spieler, die beides haben, einen PC und eine Konsole. Viele Spieler kaufen sich eine Konsole, weil sie keinen PC finanzieren wollen. Das sind halt ja eine verschwindend kleine Menge wahrscheinlich oder nicht so eine relevante. Und ja, also ich muss halt sagen, dass ich mir wahrscheinlich dann neben dem PC, wenn ich dann wirklich eigentlich alles auf dem PC spielen kann, nur noch die PS4 kaufen werde.
Ja, oder vielleicht dann halt noch eine Nintendo-Konsole, aber zu Nintendo kommen wir ja dann am Ende noch. Ja, mal sehen, wo das noch hingeht. Es gibt ja jetzt schon Gerüchte oder schon halb bestätigte Aussagen, dass ja die Xbox noch Maus- und Tastatursupport bekommen soll. Damit wären wir ja dann endgültig so an einem Punkt angelangt, wo es dann nicht mehr so eine große Rolle spielt, ob ich jetzt auf dem PC spiele oder auf der Xbox. Bis das da ist, wollen wir jetzt noch nicht zu viel spekulieren. Wie auch schon gesagt, wollen wir nicht zu viel über die neue Hardware sprechen. Ich denke, wir machen dann mal einen eigenen Scorpio Neo NX Glaskugel Podcast, wo wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigen werden, mit den Specs, mit Sinn und Unsinn von solchen Zwischengenerationen und so weiter. Darum schlage ich vor, machen wir jetzt weiter mit der nächsten Show und das wäre die PC Gaming Show. Irgendwie geben die sich ja da immer Mühe, die ganze Aufmerksamkeit, die Konsolen da genießen, ein bisschen abzuschwächen und auch für sich, für den PC Aufmerksamkeit doch zu erhaschen. Zu Recht würde ich meinen, denn der PC hat als Spieleplattform absolut noch seine Berechtigung. Da geht's nicht nur um Grafikpower, da geht's auch um Steuerbarkeit. Ich habe es schon mal kurz angesprochen, Maus und Tastatur. Nichtsdestotrotz möchte ich da nur auf ein einziges Spiel von vielen eingehen. Wer die ganze Show sehen will, der guckt einfach in die Shownotes. GameTalk.fm/E3 2016, da ist dann die ganze zum Nachgucken auch noch verlinkt. Ich möchte kurz sprechen über nur ein einziges Spiel und zwar über Mount & Blade 2 Bannerlord. Ich hatte ein bisschen Mühe, das anfangs einzuordnen. Zuerst dachte ich, das wird so eine Art Dynasty Warriors im Westen, also Mittelalter, Schlachten auf eine Burg. Ja, wird's irgendwie auch. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Gameplay gesehen. Es wird dann so RPG-mäßig, so ein bisschen Skyrim ohne Fantasy, aber gleichzeitig dann auch noch so ein bisschen Total War. Ich kann in Schlachten Armeen befehligen, aber aus der Third-Person-Sicht, also ich sehe meinen Charakter auf dem Pferd, kann dann aber übers Feld reiten und da den anderen Truppen Anweisungen geben. So dann zum Beispiel auch Burgen einnehmen, sah irgendwie interessant aus, Singleplayer, so wie ich das verstanden habe. Nichtsdestotrotz könnte das mal was werden, weil es ist ein Genre-Mix, den ich so noch nicht erlebt habe. Entsprechend bleibt das Spiel bei mir sicher auf dem Radar. Butch, reizt dich das auch oder lässt dich das dann eher kalt?
Ich glaube, das ist sicher so was. Es macht eher den Eindruck, ein bisschen so ein Sandbox-Spiel zu sein. Da bin ich vorsichtig. Ich spiele momentan am liebsten halt Spiele, wo die Story stimmt. Das erwarte ich jetzt von dem Titel nicht so.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da geht's vielleicht mehr um anderes. Zur Story weiß ich persönlich noch nicht viel. Ich nehme zwar schon an, dass da irgendeine vorhanden sein wird. Wir werden dann sehen. Announced ist es zwar schon, aber Release-Date gibt's gerade noch keines. Sah zwar schon relativ feature-complete aus, optisch dürft's vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen. Ich behalte es sicher auf dem Radar.
Auch eine neue Ankündigung war das Spiel Dual Universe. Und ja, da hat es Tujoy und ich, wir beide hatten den gleichen Eindruck. Das Spiel möchte irgendwie auf der Welle von No Man's Sky mitreizen.
Ja, so ein Trittbettfahrerspiel irgendwie.
Genau, also es ist ein bisschen ein ähnliches Versprechen, aber die versprechen noch viel mehr. Und schon sogar so viel versprechen die, das können die wohl kaum irgendwie einhalten. Das möchte ein MMO im Universum sein, da, wo du Städte und Fahrzeuge und Flugzeuge und allerlei bauen kannst und das dann auf einem Markt verkaufen kannst.
Ja, ja.
Und du kannst irgendwelche Allianzen mitbegründen und Kriege führen von galaktischem Ausmaß.
Und auch wieder diese No Man's Sky gelobte stufenlose Transition zwischen Erde und Universum. Also du fliegst halt da einfach mal los und dann einmal gerade hoch und dann irgendwann ist die Atmosphäre fertig und dann bist du draußen im Universum und das Ganze dann in Voxel-Grafik, ja, das macht es dann vielleicht ein bisschen realistischer, was die Umsetzung betrifft, aber sieht halt ja nicht so schick aus. Ja, und ein riesiger Umfang und nur ein Seed, der die ganze Welt generiert und alle spielen da in der gleichen Welt und das Ganze irgendwie von einem Team, das man nicht wirklich kennt und ein Spiel, das nicht beworben wird und das man sonst auch nicht kennt. Also sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich sein darf und das will ich hier natürlich, dass das so rauskommt, wie sich die Leute das vorstellen. Also da wäre ich doch schon sehr vorsichtig.
Mehr große Fantasterei als wirklich handfeste News. Ich glaube, das Spiel wird uns so lange nicht beschäftigen.
Ja, genau. Einfach kurz, dass wir es erwähnt hatten, weil wir es irgendwie interessant und frech fanden, so einen Trittbrettfahrer anzukündigen, der total unrealistisch ist. Aber solange sie mit dem Ding ja nicht auf Kickstarter gehen und das Geld von unschuldigen Spielern einsammeln, dann dürfen sie ja das ruhig probieren, ist ja ihr eigenes Risiko. Dann schlage ich vor, gehen wir zu Ubisoft. Auch da haben wir uns zwei, drei persönliche Perlen rausgesucht. Anfangen möchten wir mit einem Spiel, das uns das letzte Mal schon gezeigt wurde, da aber nur sehr, sehr wenig. Jetzt hat man mehr gesehen, inklusive Gameplay. Ich spreche von Ghost Recon Wildlands. Sah irgendwie toll aus. Ich weiß auch nicht, ob es eine Open World ist oder einfach nur eine sehr große Welt.
Das sollte Open World sein. Ich habe das Spiel eigentlich von dem, was wir an der Pressekonferenz von Ubisoft gesehen haben, sieht es doch eigentlich ganz nett aus. Die Tom Clancy-Spiele und die Ghost Recon-Serie sind ja generell eigentlich so gute Kandidaten für einen Koop-Multiplayer.
Ja.
Auch der Titel sieht so aus, dass der gedacht ist, zu viert oder bis zu viert Multiplayer gespielt zu werden. Für einen gemeinsamen Multiplayer-Titel im Koop sehe ich den Titel wahrscheinlich schon im Regal, aber ich bin da ein bisschen kritisch mit diesen ganzen Open-World-Titeln. Was ich so den Eindruck bekommen habe mit diesen Spielen, welche alle aus Open-World rauskommen, gerade auch aus dem Hause Ubisoft, Watch Dogs, das erste, das sind Spiele, die werden ein bisschen schneller entwickelt, dass das einem Open-World-Titel gut tut. Vergleicht man das mit Rockstar, wo die gerne mal 5 Jahre oder mehr an einem GTA-Titel arbeiten, bis so eine Open World wirklich lebt, braucht es halt wirklich lange Zeit. Das ist vielleicht das Problem mit so diesen Ubisoft-Titeln, welche da auch in die Richtung gehen. Das Spiel ist einfach fertig, wenn man es durchgespielt hat.
Ja, da stimme ich dir auch zu. Dann kann man sich natürlich fragen, wie viel Sinn das macht, das in einer Open World zu gestalten, wenn man ja dann eigentlich doch nur der Main Story folgen sollte. Ja, gibt halt dann doch ein bisschen Freiheit, wofür auch immer. Ich will das Spiel aber noch nicht verurteilen, bevor ich es nicht selber gespielt habe. Ich bin auch deiner Meinung, so für eine hübsche Vierer-Koop-Runde da zusammen ein bisschen Pseudo-Tactical rumlaufen und Missionen erledigen. Ich sehe da schon absolut einen Spaßfaktor. Der Spaßfaktor wird aber mit Sicherheit, das wage ich jetzt einfach ganz frech zu behaupten, nicht so hoch sein wie bei meinem persönlichen Ubisoft-Highlight. Ich spreche von South Park, The Fractured But Whole. Ja, worum geht's? Es ist eine Fortsetzung von South Park, The Stick of Truth im South Park-Look, genau gleich wie die Serie. Die haben da also nichts 3D-mäßiges probiert oder so, das ging immer in die Hose. Es ist runtergebrochen ein RPG, eigentlich sogar schon eine Art JRPG. Man hat eine Party und rundenbasierte Kämpfe. Geht natürlich ein bisschen unter, weil es halt einfach South Park ist. Und ich gebe es zu, das Kampfsystem war im ersten Teil jetzt nicht so unglaublich tiefgründig, aber es ging ja eigentlich auch mehr um den Witz an der Story. Und genau da setzt die Fortsetzung The Fractured But Whole jetzt auch an. Im ersten Spiel wurde ja auf dieses Lord of the Rings South Park Konzept abgestellt. Jetzt soll es auf das Superheroes Konzept abstellen, das ja in der Serie auch immer mal wieder einen Auftritt hat. Man ist wieder The New Kid und diesmal als Superheld. Man kann sich also eine Art Klasse erstellen und joint dann die anderen South Park Kinder, um da eine lustige Story zu erleben. Ich will da gar noch nicht mehr sagen. Ich kann auch noch nicht mehr sagen, ja, sie haben das Kampfsystem ein bisschen verfeinert. Who cares? Ich spiel's nur wegen der Story, weil es wieder lustig wird. Schaut euch, wenn ihr South Park mögt, unbedingt da den Ausschnitt an. Ich werde euch den auch verlinken. Ist wirklich lustig. Und entsprechend, ich freue mich da wieder auf ein paar sehr, sehr lustige, unterhaltsame Abende mit dem Spiel. Abutsch, ich kann dir übrigens den ersten Teil ausleihen, der liegt hier bei mir rum. Den solltest du mal noch spielen, der ist echt witzig.
Ich glaube, sonst gibt es auch die Möglichkeit, dass man, wenn man den Titel vorbestellt, den Vorgänger gleich dazu bekommt.
Ja, genau, das ist so.
Da ist sicher auch noch Potenzial für euch Hörer da, dass ihr das nachholt.
Absoluter Fanservice natürlich.
Der erste Titel ist ja da noch in eine andere Richtung gegangen, ein bisschen in diese Fantasy Herr der Ringe, Game of Thrones Ecke, oder?
Ja, genau, ja.
Vom Setting her, also ihr müsst euch das Ganze natürlich so vorstellen, die Kids, Cartman, Stan, Kyle und so weiter, die spielen gemeinsam ein bisschen so eine Art LARP oder Roleplay, welches dann einfach ein bisschen ernst wird.
Ja, richtig.
Wie ihr es aus der Serie kennt, da gibt es auch die entsprechenden Episoden dazu.
Entsprechend dann wird das Gleiche wieder aufgegriffen, zumindest von der Mechanik her. Jetzt sind wir dann halt nicht im High Fantasy, jetzt sind wir in der Superheldenwelt. Spielt natürlich alles im richtigen South Park ohne Superhelden, aber die Kinder spielen Superhelden und in ihrer Fantasie sind dann halt da auch all diese fancy Moves möglich und so weiter. Spielt das vor allen Dingen, wenn ihr South Park Fans seid? Ja, natürlich, wenn ihr mit South Park nichts anfangen könnt, dann tut's mir leid. Dann ist das Spiel auch überhaupt nichts für euch, weil wegen den Kämpfen und so weiter müsst ihr das nicht unbedingt spielen.
Bei Ubisoft, da gab's noch den Titel For Honor. Der ist ja auch schon bereits letztes Jahr bei uns erwähnt worden. Hat mir auch ein bisschen nach einem, ja, wenn man so positiv ausdrücken möchte, nach einem Dynasty Warrior Open Map, Hack and Slash.
Spiel im Westen und dann manchmal aber auch nicht Westen, sondern dann doch wieder Asien. in einer realistischeren Optik. Ja, da würde ich dir so zustimmen. Etwa so habe ich es auch empfunden.
Ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Das Ganze sieht ganz schick aus. Grafisch wirklich top. Aber gerade das mit der Grafik erinnert mich ein bisschen an das Rise. Das war auch so ein Spiel, wo man irgendwie als Römer solche Attacken, solche Angriffe bestreiten konnte. Und das hat in der Demo sehr cool ausgesehen, aber das Gameplay war dann doch ein bisschen fade, weil einfach das Ganze nur auf ein paar wenigen Buttons funktioniert und so ein bisschen scripted wirkt.
Wenn man einfach gegen die normalen Mobs kämpft, dann ist das wohl so ziemlich Dynasty Warriors, vielleicht ohne diese fancy Special Moves. Sie setzen dann aber mehr Schwerpunkte noch auf die Kämpfe gegen, ich sage jetzt einfach mal, gegnerische Generäle, um da im Dynasty Warriors Jargon zu bleiben. Das wird dann sehr fokussiert dargestellt, da gibt es dann auch keine Mobs drumherum, da kämpft man sehr konzentriert eins gegen eins und da soll dann das Kampfsystem auch tiefgründiger werden, also mit Parieren, verschiedenen Schlägen, Kampftechniken und so weiter. Also sie nehmen den Fokus mehr dann weg vom Hack and Slay und töte 1000 Klongegner hin zu mehr einem 1 gegen 1 Ehrenkampf gegen einen anderen ehrenvollen Anführer um Ehre. For Honor.
Wenn wir von Dynasty Warriors als Positivbeispiel reden, da ist ja eigentlich das Gameplay auch ein bisschen simpel, aber bei Dynasty Warriors muss man schon sagen, da ist einfach der Umfang vom Spiel so groß, dass man eigentlich unendlich irgendwie neue Charaktere, also da spielt man bis zu 120 Charaktere, hat und wo man die entsprechenden Waffen freischalten kann, das beschäftigt dann doch genügend. Das Spiel, ja, da haben wir jetzt mal eine ausführliche Demo gesehen. Ich finde auch der Entwickler, der passt da irgendwie recht gut dazu, der Entwickler von For Honor, der geht am Stock und wirkt ein bisschen grimmig und er hat das auch sehr gut vorgestellt.
Er kann sehr gut sprechen, also er hat da sehr diese tiefe Stimme und kann das dann mit viel Gefühl und irgendwie, also das ist fast mehr schon so ein Hörbuchsprecher als ein Entwickler.
Das ist erstaunlich, gibt es ja auch immer wieder andere Beispiele, auch das ist ein bisschen ein Thema von der E3. Wenn die Entwickler immer wieder in ganz speziellen Worten erklären müssen, warum ihr Spiel eigentlich so weltbewegend ist.
Und wie schlecht, dass Entwickler dann doch Englisch können dafür, dass sie in einem sehr internationalen Business arbeiten. Aber ich glaube, damit würden wir dann doch wieder eine ganz neue Box auftun. Und das möchten wir jetzt doch an dieser Stelle ja sein lassen. Stattdessen möchte ich zu einem Spiel, wo ich mir nicht ganz sicher bin, übergehen, ob man denn da wirklich genug Content hat. Ich rede von Steep, das GoPro-Spiel. Nee, es ist so eine Art Winter-Extrem-Sport-Spiel. Man kann irgendwie sich auf einen Berg hoch teleportieren, beziehungsweise da irgendwie landen. Und dann entweder mit den Skiern, dem Snowboard oder dem Paraglider oder so diesem Wingsuit den Hang runterbrettern und da halt irgendwie was tun, Punkte sammeln, Zeug sharen, racen. Keine Ahnung, ob es irgendwie eine Story gibt oder feste Ziele. Es ist quasi so ein Wintersport-Suizid-Open-World-Spiel. Wie hast du das genau aufgefasst? Ich fand es irgendwie spannend, aber ich kann es nicht so richtig greifen. Was hältst du davon?
Grundsätzlich, was es ja schon lange nicht mehr wirklich gegeben hat oder was meistens gescheitert ist, sind halt einfach die Snowboard-Games. Da muss ich sagen, das Letzte, was mir eigentlich wirklich Spaß gemacht hat, ist immer noch auf der N64, das 1080.
Ja, das haben, glaube ich, alle gespielt. Mich hat es noch so ein bisschen an das Shaun White Snowboarding erinnert. Das ist auch relativ offen. Da startet man oben auf dem Hang und fährt dann runter. Hier natürlich die Möglichkeiten viel größer.
Ja, das Coole ist halt wirklich, dass Steep, also der Tiefschnee, ist da wirklich eigentlich der Untergrund, welcher befahren wird. Das geht nicht so in diese Funpark-Richtung, sondern wirklich sollte man da irgendwie so die natürliche Unterlage nutzen und man kann sich eigene Abfahrten aussuchen.
Also eine Piste gibt's nicht, ja. Man fährt halt einfach der Schwerkraft nach, so wie sich's gerade ergibt. Oder fliegt, ja, geht ja auch.
Also das Ganze könnte ganz gut werden, aber halt auch irgendwo wieder fallen. Also
ich habe einfach keine Ahnung, was genau das Spiel da dann von mir will oder was ich dann tun soll. Ja, ich kann da mal gegen meine Freunde racen, wenn die das Spiel dann auch haben. Und vielleicht mache ich mal irgendwie einen coolen Jump und der wird dann gespeichert und den teile ich dann mit meinen Friends und sage, hier, mach den mal nach. Und dann, also ja, irgendwann ist man halt da mal runtergefahren, jeder Hang, man kann ja da viele verschiedene Berge aussuchen und dann da runterfahren und ja, was soll ich denn? Das ist so Open World, ich weiß, dadurch wäre ich einfach völlig verloren. Also da am Ende nehme ich, glaube ich, besser mein Snowboard aus dem Keller und gehe selber irgendwo runterfahren.
Ja, also wenn man die Tricks gerne aufnimmt, du hast schon gesagt, es ist das GoPro-Game, es hat ein ausführliches Plugin dafür, die eigenen Stunts dann irgendwie in Szene zu setzen und mit Zeitlupen aufzunehmen im Nachhinein. Vielleicht ist es ja ein bisschen auch ein Sandbox-Spiel. Cool einfach, dass das Matterhorn mit drauf ist. Das haben sie gezeigt im Hintergrund.
Ja.
Da kann man auch runterfahren, wenn man möchte. Ich frage mich, ob die Alpen da ein bisschen zusammengebastelt wurden. Das ist mir ein bisschen
sehr eng
vorgekommen.
Der Amerikaner, der wird ja das sowieso nicht merken. Der denkt sich, ah ja, genau, das sind da die Berge in Schweden. Ja, das ist da so.
Genau.
Ja, lassen wir uns überraschen. Also ich muss ehrlich sagen, damit das Spiel bei mir im Laufwerk landet, muss ich da noch irgendwas bekommen, was mich A, lang motiviert und B, ein bisschen an der Hand nimmt, weil einfach so hier, geh auf den Berg und fahr runter, ist dann noch ein bisschen zu wenig für mich, muss ich sagen. So.
Einmal tief Luft holen.
Dann holen wir einmal tief Luft, genau, und kommen zu der Präsentation, die, ich sage jetzt mal, traditionell immer die E3 gewinnt. Ob das auch diesmal wieder der Fall war, das wollen wir uns denn am Ende schnell vornehmen und anschauen. Wir kommen zu Sony. Die haben schon mal sehr gut angefangen und zwar mit einem, ja nicht mal Trailer, sondern gleich Gameplay-Material, Gameplay-Demo von God of War. Meines Wissens keine Zahl und auch kein Untertitel, heißt bislang einfach God of War. Man sieht den Kratos, aber jetzt mehr so als Zweitfigur, ja, oder zumindest nicht alleine im Zentrum und zwar scheint sein Sohn da noch eine wichtige Rolle zu spielen.
Es ist nicht gesagt worden, dass es Kratos ist, es sieht so aus.
Stimmt.
Es könnte nach wie vor so sein, dass es irgendeine weitere Inkarnation der Gottheit in einer endlosen Schleife von Zeiten ist, also das ist nicht ganz klar.
Aber man ja könnte wirklich meinen, es sei ein Kratos in bärtig und älter, aber du hast natürlich absolut recht, so ganz sicher kann man sich nicht sein, nee.
Und ja, du hast gesagt, der Sohn ist mit dabei und man sieht, wie der Vater und der Sohn gemeinsam auf eine Jagd gehen. Also der Sohn sollte lernen, wie man richtig jagt und das ist wirklich gut inszeniert, muss ich sagen.
Und es scheint unglaublich gefährlich zu sein in der Welt, weil hinter jeder Ecke kommen ein paar Zombies und Trollgegner, gegen die man denn kämpfen muss und das alles nur, um einen zugegeben sehr großen Hirsch zu erlegen. Darum geht's. Der kleine Mann, der kleine Sohn, der soll einen Hirsch erlegen gehen und du als Vater willst ihn dabei irgendwie unterstützen oder gucken, wie er sich anstellt und rennst ihm hinterher. Wir steuern also nach wie vor den vielleicht Kratos, wir steuern nicht den Sohn.
Interessant ist, das Spiel scheint ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Es hat ein bisschen den ernsteren Unterton, dadurch, dass eigentlich diese schön dargestellte Vater-Sohn-Beziehung im Zentrum steht.
Ja, absolut.
Also
ja.
Zumindest am Anfang von diesem Gameplay-Element, von diesem Gameplay-Trailer. Ich finde es auch lustig, ich habe den Stream von GameSpot gesehen Und danach, nach dem Stream, haben die gesagt, ja, in dem letzten God of War Titel konnten wir mit der Aphrodite quasi mit Button-Eingabe Sex haben. Und jetzt haben wir eine viel, viel immersivere Komponente von was bedeutet Sex eigentlich?
Das Ganze scheint sich ja auch schwer jetzt schon auf das ganze Spiel zu schließen, aber es scheint nicht mehr so Hack-and-Slay-Button-mäßig zu sein. Orbs einsammeln, Energie einsammeln, schon noch so mit Quick-Time-Events bei den Bossgegnern. Aber irgendwie so die ganze Perspektive und so, also ja, da haben
Kamera
sie schon...
Ja, die Kamera ist nicht mehr fix.
Ja, die Kamera eben auch, ja, da haben sie schon so Änderungen eingeführt. Ich weiß jetzt nicht, ich war nie der Die-Hard God of War-Fan. Die schreien jetzt vielleicht, oh nee, ich will einfach wieder sinnlos Skelette schlachten. Andere sagen vielleicht, ja nee, so ein bisschen mehr inhaltliche Tiefe kann nicht schaden. Ich habe Verständnis für beide Seiten.
Also ich bin da positiv überrascht. Ich begrüße da so diese Änderungen in die Richtung eines ernsteren Titels. Der Gameplay-Trailer, also auch wenn das nicht God of War wäre, das hat einfach gut ausgesehen.
Das kommt natürlich noch obendrauf, hat wirklich gut ausgesehen. Und nur schon am Ende, wenn dann der Junge Mühe hat, den mit dem Pfeil getroffenen Hirschen dann mit dem Messer zu erlegen und dann kommt halt dann der Vater hinzu und dann hilft ihr ihm so. Und früher hat man natürlich einfach getötet, getötet, getötet. Also nur schon da kommt mal wieder eine andere Ebene hinzu, die ich irgendwie interessant finde.
Ja, was war das nächste Spiel in der Chronologie?
Days Gone habe ich hier als nächstes chronologisch auf der Liste, wobei da natürlich Gameplay erst am Ende gezeigt wurde, aber wir nehmen jetzt halt die Gameplay-Sequenz nach vorne. Ich dachte zuerst, das ist so ein Pseudo The Last of Us. Der Look ist vielleicht so ein bisschen ähnlich. Walking Dead The Game würde vielleicht auch zutreffen. Wir sind eine Person, so ein Biker in einer Art postapokalyptischen Welt. Es brach eine Zombie-Invasion aus, wie auch immer. Und wir bewegen uns durch Trümmer, sammeln Zeug ein, kämpfen gegen Unmengen von Zombies. Ungefähr das weiß man schon.
Wir haben ja schon ganz viele solche Zombie-Survival-Games gesehen. Was macht jetzt das Days Gone irgendwie anders?
Viel mehr Zombies.
Ja, es ist...
Irgendwie wirken die flüssiger, also schon fast wie Wasser, wenn man auf die schießt und die dann so stolpern und die nächsten stolpern drüber und die übernächsten klettern drüber und rennen wieder auf dich zu. Und also ich weiß echt nicht, was das Spiel dann, wo es hin will, worum es geht. Mit einer hübschen Story kann das gut sein, aber für mich war das bis jetzt The Last of Us meets Uncharted meets The Walking Dead. Irgendwie so.
Du hast gesagt, die Zombies sehen flüssiger aus. Die Zombies in Days Gone erinnern mich ein bisschen an die Zombies von DayZ, also dem Film mit Brad Pitt. Da sind die Zombies ja auch irgendwie erstaunlich schnell auch. Wenn das Spiel so ein Last of Us wird und dann halt einfach mit der Hinzugabe, dass das ein Gameplay ein bisschen intensiver ist, weil die Zombies ein bisschen massenhafter und vor allem auch gefährlicher daherkommen, dann ist das Spiel für mich total gekauft. Weil ja, was bei Last of Us mich ein bisschen immer genervt hat, ist, dass das Gameplay an sich, diese Wellenkämpfe oder diese ja, zwischendurch eingestreuten Kämpfe einfach nicht so viel hergegeben hat.
Ja, also wenn die Kämpfe nicht irgendwie so Deckungs-Shooter-Elemente beinhalten, so wie bei Uncharted oder auch wie manchmal bei The Last of Us, dann wäre ich da definitiv auf deiner Seite und wäre da dabei, wenn das gespielt wird. Aber bis dahin, ich muss zugeben, ich bin noch ein bisschen skeptisch. So viel hat man ja auch noch nicht gesehen. Da warte ich mal ab, was noch kommt.
Da müssen wir ganz klar einen großen Titel ansprechen. The Last Guardian.
Soll kommen, ich glaube es ja erst, wenn ich das Ding in meinen Händen halte. 25. Oktober 16 wurde genannt, dann soll es endlich soweit sein. Nach vielen Problemen und Verzögerungen und so weiter soll das Spiel dann endlich kommen.
Schauen wir mal in die Geschichtsbücher. das Spiel wurde offiziell an der E3 2009 angekündigt.
Oh, die Zeit rennt.
Das glaubt man ja nicht. Das Spiel wurde ja auch angekündigt, bevor die PS3 draus war. Und ja, ist dann nie mit der PlayStation-Reihe gekommen. Das muss man halt schon sagen, das sieht man auch den Bildern vom Spiel jetzt an, dass das ein bisschen lange in der Mache war. Die Grafik ist nicht mehr die aktuellste, aber das ist mir auch ehrlich gesagt schnurz egal, weil was aus der Mache von den Machern von Shadow of the Colossus kommt, das muss einfach gespielt werden.
Team Ico, ja. Ico selber, auch ein tolles Spiel, kann ich auch empfehlen. Kauft euch da die Collection und spielt da die zwei Spiele.
Und wenn ihr es tatsächlich geschafft habt, das Spiel Last Guardian irgendwie noch nie auf dem Radar gehabt zu haben, also im Spiel spielt man einen Jungen und der Junge, der wird begleitet von einem riesig großen Katzen, Affen, also ein bisschen so ein Fabelwesen, das eben gemischt ist aus irgendwie einem Vogel, einem Affe, einem Hund und...
Giraffe kam mir noch in den Sinn. Ich weiß nicht, wieso.
Es hat irgendwie Federn, Fell und Krallen. Es ist ein ganz spezielles Wesen. Und ja, man kann auf dem Rücken von diesem Wesen reiten. Und es wird wahrscheinlich darum gehen, mit diesem Wesen irgendwie gewisse Tempel oder sowas durchzuschreiten.
Ja, Puzzle und so weiter könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke da wieder an Ico. Manche muss man vielleicht alleine machen, manche zusammen mit dem Tier, wer weiß. Ach egal, Atmosphäre wird wieder super kaufen.
Ja, die Atmosphäre ist ja schon auch bei Shadow of the Colossus ein bisschen so das verlorene Gefühl wird da vermittelt. Das scheint mir auch irgendwie von dem Trailer her herzukommen. Also wir sind gespannt. Als Release-Datum wurde der 25. Oktober genannt. Also wenn sie das Datum nicht einhalten, dann ist doch wirklich Feierabend. Interessant, dass das Spiel immer noch hypt. Das Publikum hat doch sehr applaudiert. Das ist sowas, das kann man nach der ganzen Zeit, das will man einfach mal gesehen haben.
Ich hoffe, es wird dann keine Riesenenttäuschung, aber das werden wir dann sehen. Was ich noch interessant fand, war ein neues Quantic Dream Spiel und damit habe ich eigentlich bezüglich Inhalt schon wieder fast alles gesagt. Detroit soll es heißen. Da geht es dann um irgendwelche Androiden. Man soll da scheinbar einen spielen und hat dann wieder diverse Wahlmöglichkeiten, also fast wieder mehr Film als Spiel, wie man es mittlerweile von Quantic Dream so kennt. Mache ich das jetzt so? Nehme ich das Item jetzt mit? Sage ich jetzt das oder lüge ich eher? Und das gibt dann so einen Baum von weiß nicht wie vielen Entscheidungsmöglichkeiten, die sich halt dann mal mehr, mal weniger auswirken. Und dann halt verschiedene Enden und so weiter. Ist nicht jedermanns Spiel, verstehe ich völlig. Man kann sogar argumentieren, ob das wirklich noch so Spiel ist, wie man es kennt. Ich mochte die jedoch immer und entsprechend freue ich mich auch auf dieses. Befindet sich gerade in der Entwicklung noch, für PS4 natürlich. Butch, du bist ja irgendwie von diesem Quantic Dream Zug so ein bisschen abgestiegen, oder wie?
Ja, ich muss sagen, ich habe ja früher im Podcast schon gesagt, ich bin ja eigentlich ein Fan von storybasierenden Spielen, aber das Quantic Dream, also ich fürchte einfach, dass das wieder so ein bisschen in diese Fantasy-Science-Fiction-Richtung geht. Also die Quantic Dream-Spiele spielen ja immer mehr oder weniger so ein bisschen in naher Zukunft oder mehr oder weniger halt immer noch in unserer Welt.
Ja, absolut, ja.
Aber ich wünsche mir eigentlich ganz gerne mal ein Quantic Dream Spiel ohne irgendwie solche Fantasy-Science-Fiction-Elemente, sondern einfach ganz klar vielleicht eine Detektivgeschichte ohne diese Androiden oder komischen...
Übernatürlichen Dinge, ja.
Bei Quantic Dream ist doch oft dann wirklich das Schauspiel, wenn man das so nennen möchte. Also diese Emotionen sind doch echt und sehr gut dargestellt. Und dann finde ich es schade, wenn der Charakter dann eben ein Android ist, der keine echten Emotionen hat.
Ja, vielleicht werden wir ja noch andere Charaktere spielen können oder vielleicht wird sich ja auch das irgendwie noch ändern.
Wobei, ja, die Idee ist ja eigentlich, es könnte auch so sein, dass das so eine Pinocchio-Geschichte wird, wo dann der Android eben doch echte Emotionen hat. Lassen wir uns überraschen.
Definitiv auch eine Überraschung wird das neue Spiel von Hideo Kojima und seinem Team Kojima Productions. Es soll heißen Death Stranding. Man hat ehrlich gesagt sehr, sehr wenig gesehen. Trotzdem war der Jubel sehr groß, vor allen Dingen als der gute Mann dann da auf die Bühne kam. Was hat man gesehen?
Also man hat den nackten Hintern von Norman Reedus gesehen, der berühmt ist für seine Rolle in The Walking Dead. Und ja, ich finde es interessant. Es war ja ursprünglich geplant, dass Norman Reedus mit Kojima bei einem neuen Silent Hill-Titel kooperiert. Und das Ganze ist dann halt ins Wasser gefallen, weil ja die ganze Geschichte mit Konami ablief. Und ja, die Kooperation besteht weiterhin und Norman Reedus wird wohl den Charakter des nächsten Spiels von Kojima mimen.
Wird aber wahrscheinlich kein Silent Hill. Vielleicht kurz, natürlich auch hier, der Trailer wird wieder verlinkt werden. Er wacht auf, nackt am Strand, mit irgendwie auch so Ölspuren da im Sand und irgendwie auch noch so ein Baby, das irgendwie komisch mit ihm verbunden ist. Und er hat auch so eine komische Narbe auf dem Bauch. Also man könnte irgendwie fast spekulieren, ob er das irgendwie geboren hat. Ja, er wacht dann auf, steht auf an dem Strand, sieht dann ganz viele so gestrandete Fische und da in der Ferne so schwebende Gestalten. Und das war's dann schon. Also irgendwie muss es mit Stranden und Ölkatastrophe zu tun haben. Daher dann auch passend der Name Death Stranding. Man weiß eigentlich, sind wir ehrlich, noch ziemlich wenig, aber sie haben es doch geschafft, hier aus wenig einen spannenden Trailer zu basteln. Dann gegen Ende wurde noch ein Spiel gezeigt oder zumindest vorgestellt, das wahrscheinlich fast niemand auf dem Radar hatte, und zwar ein Spider-Man-Spiel. Und weil mir seinerzeit jenes auf der PlayStation 2, das so open-worldig war, so gut gefallen hat, wollte ich das dann jetzt auch hier auf die Liste nehmen. Interessant, ja, es ist nicht geknüpft an irgendeinen Film. Nein, es ist einfach das Spider-Man für PlayStation 4. Noch kein Untertitel, kein Release-Date. Mehr weiß man noch nicht, aber wenn das so wird, wie seinerzeit jenes auf der PS2, so mit Open World und ich kann mich da durchschwingen und lustige Dinge machen, dann ist das überraschenderweise für mich, ich bin selber ein bisschen von mir überrascht, erstaunt, dann ist das bei mir gekauft, weil das hat echt Spaß gemacht.
Ja, also vielleicht tut es dem gerade gut, dass es nicht an irgendeine Filmlizenz geknüpft ist, sondern einfach mal ein normales Spider-Man-Spiel ist.
Ja, mit absolut Freiheit, und es muss dann nicht einer Story folgen, die mehr auf einen Film zugeschnitten ist und für Spiele dann vielleicht nicht so passt. Es kann dann ganz eigene Dinge machen.
Noch ganz zum Schluss, also ich glaube, das ist dann auch wieder Stoff für einen separaten Podcast. Wir haben eine Demo gesehen von Resident Evil 7 und da wurde angekündigt, das soll komplett in VR spielbar sein. Das war auch in der Pressekonferenz präsent von Sony.
Also VR war ja da wirklich immer mal wieder präsent. Klar, Sony mit der eigenen Brille.
Mit dem Versprechen, dass sie 50 Spiele bis Ende Jahr für ihre proprietäre Brille rausbringen.
Ja, die Brille, die wird ja auch schon bald kommen, am 13. Oktober 16, kostet rund $400. Mal gucken, wie sich die Preise dann hier rüber transferieren nach Europa. Klar, VR, gerade bei Sony war das immer mal wieder ein großes Thema da. Natürlich, wenn sie eine eigene Brille haben, muss das so sein. Auch hier wird, wie schon gesagt, wohl ein Thema für einen eigenen Podcast. Mal gucken, wie gut sich das denn entwickelt. Aber das Resident Evil, das unterstützt, finde ich absolut verständlich, weil das ist für mich das Genre, wo Virtual Reality wohl so richtig Einfluss haben kann.
Kurz Klammer auf, mit dem Preis von 3,99 US-Dollar ist die VR-Brille von Sony wirklich konkurrenzfähig. Also da ist sie weit unter der HTC Vive und weit unter der Oculus.
Und die Konsole dazu ist auch günstiger, wobei da mit Neo und braucht man dann die Neo und geht auch die normale und auch wieder Stoff für einen eigenen Cast. Ja, damit kommen wir zu einem weiteren der großen und auch hier unserem letzten großen Player der E3, Nintendo. Sie haben ja wieder ein bisschen eigene Schiene gefahren, aber diesmal keine Nintendo Direct, wie sie es auch schon gemacht haben. Das habe ich übrigens sehr gemocht, weil das war kompakt, klar, kurz, hier Spiel, 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 Spiel. Diesmal haben sie einen anderen Weg gewählt. Sie haben nur in Anführungs- und Schlusszeichen ein Nintendo Treehouse Event gemacht. Das läuft über mehrere Tage. Zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft das immer noch. Da haben sie das eine oder andere Spiel gezeigt, quantitativ betrachtet eher wenige. Und natürlich war das eine drunter, über das wir jetzt auch sprechen müssen und wollen. Und zwar das neue The Legend of Zelda kommt für die Wii U, aber dann auch für die neue Konsole, die NX, die da bewusst nicht gezeigt wurde. Es hat jetzt auch einen Namen und zwar Breath of the Wild. Butch, du bist der viel größere Zelda-Fan als ich. Was haben wir da gesehen?
Es wurde vorweg schon gesagt, das neue Zelda möchte einige Konventionen von der Zelda-Serie brechen. Und eine der Konventionen ist, dass das Spiel verspricht, Open World zu sein, wirklich ohne klare Grenzen, ohne dass der Spieler direkt angeleitet wird, wo er beginnt und wo er endet. Also es geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Und was auch auffällig ist, viele neue Elemente, die eher an einen RPG erinnern.
Ja.
Also nicht so ein, Zelda ist ja doch eher ein Action-Adventure-RPG, hat es ja im konventionellen Sinne auch drin. Aber was wir gesehen haben, ist, man kann beispielsweise irgendwelche Gräser sammeln und dann damit, das wurde auch gezeigt, in einem Topf irgendwas kochen. Und da gibt es offenbar neues Elemente, die wir bisher nicht so gesehen haben.
Ja, Slots für Items und zwar irgendwie nicht fixe Items, sondern was man dann halt so findet. Rüstung und so weiter. Springen kann man. Und wie gesagt, man ist sehr frei und die Story, von der hat man bewusst noch nichts gesehen. Aber was gesagt wurde, die soll sich so von selbst dir offenbaren, indem du irgendwie die Welt anschaust. Also es ist nicht mehr so, hey, listen, und dann geh dahin und nach diesem Event musst du dann dahin und dann wirst du dahin geführt und dann öffnet sich da dieses Tor und dann hast du das Item, um dann dieses Tor zu öffnen und kommst so weiter. Nein, das soll irgendwie flüssiger und mit weniger Erklärung und ja, so Open-World-mäßig halt. Also ich würde jetzt hier, ich hätte fast Skyrim gesagt. Ich denke, von der Idee her ist das nicht mal so weit weg, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können. Also ich find's cool, aber ich glaube, damit könnten sehr, sehr viele Die-Hard-Zelda-Fans nicht so glücklich sein.
Ich glaube, wichtig ist am Ende, dass die Elemente aus den alten Spielen nach wie vor, also vor allem die starken Elemente, wie beispielsweise die guten und tollen Rätsel in den Tempeln und das halt wirklich so diese Knobelelemente gemischt mit interessanten Bossfights, das muss doch irgendwie weiterhin enthalten sein. Es kann dann doch nicht so ein, also schlimmstenfalls ein Sandbox-Zelda sein. Das kann ich mir dann doch nicht so vorstellen.
Ja, also ich habe da auch noch so die Hoffnung, dass doch noch mindestens irgendwas kommt, das den Spieler so ein bisschen an der Hand nimmt, dass man so nicht ganz sich aus der Welt raussaugen muss, worum es denn geht und was man denn machen soll oder muss. Ich glaube, da kommt dann auch dieses, wie haben sie dieses Item genannt, das zufälligerweise so ein bisschen dem Wii U-Controller gleicht und so technisch ist, komischerweise. Auch wieder so ein First in der Zelda-Serie, Sci-Fi-Technik. Darauf sind dann auch wahrscheinlich so die einen oder anderen Infos gelockt.
Vielleicht noch so vom Eindruck, dass die Welt, wir haben nicht alles von der Welt gesehen, es gibt da ganz, ja, Wie gewohnt wahrscheinlich dann andere Bereiche der Map. Die Map könnte nach wie vor instanziert sein, also nicht an einem Stück hängen. Vielleicht ist doch aber auch alles an einem Stück, das ist nicht ganz klar. Wir haben zwar einen Teil gesehen, wo auffällig wenig Menschen oder Bevölkerung zugegen ist. Also das ein bisschen, scheint alles ein bisschen leer zu sein. Das ist sehr wahrscheinlich bewusst. Wir sehen beispielsweise auch irgendwelche verfallenen Ruinen einer Kirche, vielleicht der Zitadelle der Zeit oder sowas aus Ocarina of Time. Ja, der Link, der in diesem Spiel der Hauptcharakter ist, der scheint da irgendwie in eine Welt hineinzugehen, wo offenbar von vor einiger Zeit mal irgendwas passiert ist, was die Welt zerstört hat oder die damalige Gesellschaft zerstört hat. Wir haben es nach dem Spiel kurz gesagt, der Eindruck geht auch so in eine Shadow of the Colossus Richtung, einfach dadurch, dass man das Gefühl hat, irgendwie in dieser Welt ein bisschen verloren zu sein.
Ja.
Und alleine zu sein.
Ein bisschen einsam. Also es hat hier und da Gegner. Dann hat man auch mal so einen mysteriösen NPC gesehen. Ansonsten war man ziemlich allein. Und auch die Welt sah recht allein aus. Also teilweise so ein bisschen ruinig zerstört. Na klar, man hat noch überhaupt nicht viel gesehen von der Welt. Die soll sehr, sehr groß sein. Vielleicht gibt es da auch sehr lebendige Städte, andere Teile, wo dann halt mehr Menschen unterwegs sind und so weiter. Man weiß es noch nicht. Aber der Teil da sah schon ein bisschen einsam aus. Aber stimmig einsam. Also nicht langweilig einsam, sondern wirklich mit Stimmigkeit. So echt, wie du gesagt hast, so Shadow of the Colossus Feeling kam da bei mir ein bisschen auf. Ja, damit möchten wir unsere subjektive Betrachtung, unseren subjektiven zusammenfassenden Rückblick auf die E3 2016 schon fast abschließen. Natürlich so zum Schluss noch die eigentlich unnötige, aber trotzdem immer wiederkehrende, unterhaltsame Frage. Wer hat denn bitteschön die E3 2016 gewonnen? Butch, wenn du einen Sieger und einen absoluten Verlierer nennen darfst, welche würdest du nennen?
Ja, der absolute Verlierer, da immer schwierig. Irgendwo gibt's, also ich klammer jetzt mal die PC Gaming Show ein bisschen aus, die haben ja nicht wirklich ein eigenes Material und da muss ich halt sagen, da hat mich jetzt nicht so wirklich was gepackt. Ja, ich muss wohl sagen, Microsoft.
Interessant, interessant.
Ich weiß bei keinem von den erwähnten Titeln, ob ich da wirklich was davon möchte. Wir haben kurz über Sea of Thieves gesprochen. Das könnte vielleicht doch noch toll werden. Ich bin halt enttäuscht, dass es nicht das wurde, was ich wollte. Aber bei Microsoft bin ich nur enttäuscht über die News, weil die News heißt ja, es gibt eine neue Xbox One und die Xbox One, welche unter meinem Tisch sitzt momentan, die ist jetzt quasi nichts mehr wert.
Absolut verständlich. Wenn ich jetzt mir überlegen sollte, ja, ich klammer jetzt die PC Gaming Show auch aus. EA Play lasse ich aber drin. Ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil die ja offiziell nicht Teil der E3 war, aber da man das nicht merkt, erlaube ich mir, die auch reinzunehmen und dann auch zu nennen. Ja, sie hatten Battlefield 1, möchte ich aber ein bisschen abwerten, weil man da halt das schon vorher gesehen hat und auch schon vorher bekannt war. Microsoft stufe ich ein bisschen auf, weil sie halt doch interessante Hardware-News noch gebracht haben. Das muss ein bisschen wert sein, auch das Play Anywhere und so weiter. Also mein Verlierer ist EA, mal wieder muss ich dazu sagen. Gewinner, wer ist bei dir der Gewinner?
Ja, ich glaube, wir sind uns da einig. Hier sei erwähnt, also wenn eine Pressekonferenz damit beginnt, dass da wirklich ein episches Orchester live die Musik spielt für den Titel, welcher wirklich noch nicht erwartet wurde und vor allem nicht mit einem Live-Gameplay. Ich spreche hier von God of War, dem Titel ohne Untertitel. Da muss ich ganz klar Sony nennen, die haben irgendwie das Gefühl dafür, wie man so eine Pressekonferenz macht. Dieses Jahr wirklich auch mit viel Inhalt, aber auch wie das Ganze inszeniert ist, sehr gut gemacht. sie wissen, dass die Gamer nicht irgendwelche lange Talks mithören möchten über irgendwelche philosophischen Grundgedanken. Wir wollen einfach Trailer sehen. Und das ist der Inhalt gewesen von diesem schön gestalteten Event von Sony. Ich glaube, das könnte man fast nicht besser machen.
Da gebe ich dir recht. Auch ich bin da voll auf deiner Seite. Für mich der Sieger. Ein klarer Fall, nachdem der Verlierer ein bisschen eng war. Ich muss auch sagen, ich fand Nintendo so ein bisschen knapp. So für eine ganze E3-Sache, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen sollen. Aber der Gewinner war bei mir auch eher klar. Mal wieder, muss ich dazu sagen, Sony. Die haben es in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr gut gemacht. So auch dieses Jahr. Toll inszeniert, tolle Spiele gezeigt, genug Exclusives, eine spannende PK und das noch ohne überhaupt die Neo irgendwie zu erwähnen oder zu zeigen. Ja, viel besser kann man es dann doch fast nicht mehr machen. Ich hoffe, es geht jetzt so gut weiter, was das Line-Up dann betrifft, wie sie es jetzt hier mal den Weg geebnet haben mit den ganzen Ankündigungen. Wir bleiben dran.
Ja, ich muss sagen, also noch kurz zum Ende, Nintendo hat ganz haarscharf meine Letztplatzierung verfehlt. Also man kann das Ganze auch nicht wirklich eben eine Pressekonferenz nennen. Auch der Event ist ja eigentlich so ein zweitägiger Treehouse-Livestream und man muss sagen, da gibt es so viele Cringe-Momente, wo irgendwie ja irgendwelche 32-jährigen oder 38-jährigen Frauen ein Spiel spielen, welches du wirklich geil findest, ein neues Zelda, dann irgendwie halt einfach Let's Play made by Nintendo. Das kann einfach nur ein bisschen blöd wirken.
Ja, und ich finde es auch eher anstrengend für den Zuschauer, weil du guckst ja die E3 für News, für neues Gameplay. Aber das ist anstrengend. Da musst du wirklich irgendwie 2 Tage am Stück vor dem Rechner sitzen und dir den Stream angucken und dann noch irgendwie zuerst den Pokémon-Teil überstehen, bevor dann Zelda kommt. Und du musst dir da die aus diesem Let's Play ohne irgendwie Purpose musst du dir da die Infos raussaugen und dann musst du noch 3 Stunden länger dran sitzen, weil ja du dann vielleicht vom nächsten Spiel auch wieder eine Info mit aufnehmen möchtest. Anstrengend. Das finde ich, sollte so ein bisschen komprimierter präsentiert werden, so wie früher mit der Nintendo Direct. Die haben das sehr gut gemacht.
Dieser Treehouse-Event, da habe ich wirklich nicht lange mitgeschaut, auch wenn da das Spiel läuft, auf welches ich ganz lange schon warte, das neue Zelda. Da ist mir das Ganze doch ein bisschen, ja, auch ein bisschen schade, wenn du schon so viel siehst. Ich sehe lieber wenig, aber dafür schön zusammengefasst.
Damit kommen wir zum Ende dieses 27. Game Talks. Wenn du mehr Infos zu diesem Podcast möchtest, schau mal rein, gametalk.fm. Da gibt's übrigens auch einen hübschen Abo-Button. Damit kannst du diesen Podcast hier kostenlos abonnieren und bekommst immer automatisch die neueste Episode kostenlos auf dein Gerät. Was ich natürlich auch gerne hören würde, ist dein Feedback zu von uns genannten Spielen oder vielleicht auch zu Spielen, die wir hier jetzt nicht genannt haben. Natürlich mag es da draußen noch Fans geben von Spielen, die wir jetzt komplett ignoriert haben. Sei das irgendwie ein Total War, sei das jetzt irgendwie ein Call of Duty, sei das ein Madden NFL, was auch immer.
Geniert euch nicht, eure nerdy Rage Comments zu schreiben. Und uns zu nennen, wie konntet ihr nur diesen Announcement übergehen? Das ist ja wirklich eine Beleidigung an die ganze Gamerschaft.
Genau. Bleibt sachlich dabei, aber das könnt ihr natürlich tun. Es gibt unter jeder Episode, so auch unter dieser, eine Kommentarfunktion. Weiter sind wir natürlich erreichbar auf Facebook, gametalk.fm/Facebook oder auch Twitter, gametalk.fm/Twitter. Oder dann ganz klassisch könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben, redaktion@gametalk.fm. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun möchtet und diesem Podcast helfen möchtet und das Ganze sogar ohne Geld auszugeben, ja, dann schau doch mal rein bei gametalk.fm/helfen. Da findest du 4 Wege, wie du uns hier helfen kannst, ohne was auszugeben. Danke schon im Voraus dafür. Danke auch fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Danke auch an dich, Butch, hier fürs Mitplaudern.
Mache ich immer wieder gerne.
Dann kann ich mich nur noch verabschieden. Mir hat's viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß beim Spielen und viel Spaß mit der Vorfreude an all den neuen tollen Titeln. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.